Jürgen, ich bin heute hier, um mir von dir Metalist empfehlen zu lassen und wahrscheinlich auch dich über Moonrise reden zu lassen, weil ich habe keine Ahnung mehr, was da drin passiert. Und damit herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara. Ich sitze mit euch auf jeden Fall heute im selben Boot.
Okay, ja, letzten Punkt kann ich auf jeden Fall verstehen. Ersteres, The Medalist. Da hatte ich ja damals, es war noch in der Winterseason gesagt, hier, da habe ich Lust drauf, habe ich sehr Gutes von der Manga-Vorlage gehört, aber Studio Engi adaptiert das und da wurde ich jetzt mehr als einmal verbrannt und darum habe ich gesagt, hey, auch wenn die Leute sagen, es war zum Zeitpunkt, wo halt die ersten drei Episoden oder sowas draußen waren, bis jetzt ganz gut. Man weiß ja, Produktionsprobleme kommen ja dann so zum Ende hin. Aber Lukas, Angry Redemption Arc ist real. Denn wirklich die 12 Episoden haben sie bis zum Ende hin gut durchgehalten. Ist, würde ich sagen, eine echt überdurchschnittliche Adaption. Keine großartige. Also es gibt auf jeden Fall noch Verbesserungswünsche von mir vielleicht. Aber gerade auch, wenn es darum ging, geht, in dem Anime gibt es, sage ich mal, Eislaufküren. Diese sind in zum Beispiel 3D-CGI und das ist auch teilweise richtig, richtig gut.
Ist das jetzt die erste Cure oder sind das zwei richtige Seasons, die da angekündigt sind?
Also das war jetzt auf jeden Fall 13 Episoden und so, wie man jetzt nämlich gehört hat, da kann ich schon mal vorgreifen. Die zweite Staffel soll nächstes Jahr rauskommen. Anscheinend ist, glaube ich, nächstes Jahr doch auch die Winterolympiade. Also ich kann mir vorstellen, dass die es versuchen, irgendwie in der Zeit da so rauszubringen. Aber anscheinend, darum bin ich jetzt auch schon ein bisschen so, oh, schade, weil ich glaube, die zweite Staffel könnte vielleicht Produktionsprobleme haben. Da hat schon der Director geschrieben, dass sie gerade noch Animator suchen oder sowas für einen Monat. Das heißt, das wird wahrscheinlich auf oder mit heißerer Nadel gestrickt werden. Ja, darum mal schauen, aber das werden wahrscheinlich auch wieder so 13 Episoden. Ich kann aber schon so sagen, also jetzt die ersten 13 Episoden könnte man schon ganz gut nicht als Abschluss nehmen, aber schon so zusammenhängend, dass es jetzt danach, okay, jetzt kommt der nächste größere Lebensabschnitt. Also es hat schon ganz gut gepasst mit den 13 Episoden. Genau. Okay, aber um was es grob geht, nämlich um Eiskunstlauf. Wir haben unsere Hauptcharakter, das ist eine 10-Jährige, das ist Inuri. Sie will gerne Eiskunst laufen, aber darf das nicht so ganz, sage ich mal. Also ihre Mutter erlaubt das nicht so. Und sie trifft in der ersten Episode Tsukasa, der später dann ihr Coach wird, aber zu dem Zeitpunkt noch versucht mit irgendwie seinen Fähigkeiten als Eistänzer, komme ich gleich dazu, weil du garantiert genauso wie ich nicht weißt, was der Unterschied ist zwischen Eistänzer und Eiskunstläufer.
Doch, ich weiß das.
Okay, möchtest du erklären?
Nee, ich will, dass du es mir später nochmal
Okay, gerne.
erklärst. Ich muss ja überprüfen, ob du es auch weißt.
Ja, und
Jetzt, nachdem du den Anime geschaut hast.
er versucht halt irgendwie, sich über Wasser zu halten und Jobs zu finden mit halt Eiskunstlauf, Eistanzen, wie auch immer, als eine Fähigkeiten, dass er Schlittschuh laufen kann. Und da kriegen wir schon so ein bisschen Hintergrundstory mit, weil es ist so ein Aspekt, der am Anfang ist, ist nämlich, dass man, wenn man gerade auch kompetitiv Eiskunstlaufen machen möchte, früh anfangen muss. Und früh heißt hier, da wird so die Zahl immer so genannt, mit 5 Jahren. Da dachte ich ja nur so, okay, krass.
Also ist mit 10 schon viel zu alt, meinst du?
Kommt so ein bisschen. Also ich komme noch gleich dazu. Und Tsukasa war so das Ding. Er hat erst mit 14 angefangen. Gibt es auch so Flashbacks, wo er dann so von Clubs gesagt wurde, ah, 14 bist du schon viel zu alt, kannst nicht weitermachen. Er hat es aber dann geschafft, zumindest Eistänzer zu werden. Eiskunstlauf hat halt nicht mehr funktioniert. Und da hat er mit einer anderen Dame, weil Eistanz ist dann zu zweit, ist es auch irgendwie mein japanisch Finale, wie auch immer gekommen, wurde Vierter oder sowas. Und sie hat ihn jetzt eingeladen und gesagt, hier, du hast ja keinen Job im Moment, wie sieht's aus? Ich habe eine Coaching-Rolle, willst du Co-Coach sein? Und während er so ein bisschen auf sie wartet, trifft er halt Inori, wie sie sich reinschleicht in die Eiskunstlaufhalle. Er ist halt ein bisschen pisst, weil er sagt, er hat kein Geld, wieso schleichst du dich rein? Das muss ich jetzt nicht darauf weiter eingehen, aber es wird ein bisschen geklärt, wie sie reinkam. Sie hat sich halt vieles selbst beigebracht. Aber dann kommt die Konfrontation so ein bisschen, weil er sagt halt hier, das darfst du nicht einfach so reingehen und sagt auch seiner Mutter, dass du Eiskunst laufen willst. Du, wie alt bist du? 10. Ah, okay, dann wird's ganz schön knapp. Solltest du vielleicht jetzt anfangen? Und sie treffen sich dann wieder, die Mutter kommt dann. Und das ist so ein bisschen der eine Aspekt ist nämlich, die Mutter will nicht, dass sie Eiskunst läuft, weil anscheinend ihre Tochter das schon gemacht hat, ihr andere. Und auf den Aspekt, die Mutter, komme ich noch drauf ein. Aber dann stellt sich halt so ein bisschen raus, okay, sie kann noch gut Schlittschuh fahren. Und er sagt dann hier, sie ist so ein Naturtalent, ich werde ihr Coach. Und dann geht es darum, jetzt so als Pärchen so ein bisschen, okay, er bringt ihr halt die Sachen bei und sie versucht jetzt halt noch mit 10 Jahren kompetitiv gut zu werden. Und ich muss echt sagen, es ist, glaube ich, einer meiner liebsten Sportanime geworden. Also es ist richtig, richtig stark. Da sind teilweise Emotionen, die habe ich zuletzt echt nur, glaube ich, bei Haikyuu Staffel 3 zuletzt gespürt. Einfach so zu sehen, wie sie sich anstrengt, aber auch so ein bisschen die Versagensängste. Also ich habe richtig bei den Küren mitgefiebert, wie sie sich anstrengt, wenn etwas nicht gut für sie läuft und so weiter. Ich habe halt echt immer auch Angst gehabt. Das haben sie richtig, also diesen Aspekt haben sie richtig gut gemacht, dass man auch versagen kann. Also dass halt Dinge passieren, die halt für sie schlecht läuft. Nicht, dass sie halt sofort immer alles schafft, sondern dass halt auch Dinge passieren können, die halt schlecht sind für eine Bewertung, aber vielleicht auch wieder zurückgeholt werden können. Da bist du dir halt die ganze Zeit unsicher, oh, okay, war es das jetzt, war es das nicht? Oder weil man vielleicht auch die Regeln nicht kannte, oh, fuck, jetzt am Schluss der Sturz, hat das jetzt alles kaputt gemacht, wie sieht's aus? Und ich bin ja eh nicht so der Wettbewerbtyp einfach, privat. Also ich mochte es nie, auch so als Kind. Darum bin ich zumindest immer recht fasziniert, wenn auch zum Beispiel schon hier Kinder, wieso sie irgendwie kompetitiv gut werden wollen. Hier ist ein großer Aspekt, also Inuri als Charakter ist halt ein Mädchen, die sehr viel Selbstzweifel hat, weil sie in vielen Aspekten ihres Lebens nicht gut ist, leider. Da kann ich auch schon drauf eingehen, das Ganze wurde adaptiert von Hanata Yuki. Den hatten wir mal erwähnt zuletzt bei Girls Band Cry, der für das Skript verantwortlich war, aber auch zum Beispiel habe ich zuletzt gesagt, weil er auch für die Adaption von Hibiko Euphonium für das Skript verantwortlich war, wo er ja zumindest in der letzten Staffel eine richtig große Entscheidung geändert hat, wofür ich ihn auch richtig respektiere. Und da hat er nämlich auch hier den Anfang so ein bisschen entschärft, die Mutter als auch die Kinder. Sage ich mal so. Was ich auch positiv finde. Kinder nicht so, also es wäre mir egal gewesen, aber gerade die Mutterfigur. Denn, also Inori ist nicht gut in der Schule. Das wird dann zum Beispiel so in der ersten Folge gezeigt, dass halt die Kinder, sie soll irgendwo mitmachen und dann wird so gesagt so, okay, was willst du? Eigentlich wollen wir jetzt, mach am besten gar nichts, weil du kannst irgendwie nichts, weil wir halt Kinder so sind. Und die Mutter in der ersten Episode geht sie dann halt mit Inori zu den verschiedenen Clubs, aber nur damit die Clubs ihr sagen, hier, du bist schon zu alt, streng dich gar nicht an oder du brauchst nicht irgendwie anzufangen oder so. Und da gibt es zum Beispiel eine Szene in der ersten Episode, wo sie dann halt Inori zeigt, hier, guck mal, das Mädchen da draußen, was für tolle Sprünge sie macht. Sie ist 5 Jahre, das wäre dir doch peinlich, wenn du da springen würdest oder wenn du dabei sein würdest oder sowas. Und das ist die Entschärfung. Im Original, weil es hat mich dann interessiert, weil ich es gelesen habe, wie es dann im Original war. Im Original war es halt echt so. Einmal gibt es so eine Szene jetzt auch, wo sie nach Hause kommt danach und dann so hier, warum bist du so spät? Jetzt kann ich dir leider oder jetzt kann ich dir doch gar nicht bei den Hausaufgaben mehr helfen oder so, weil ich jetzt halt schon beschäftigt bin. Ich weiß nicht mehr ganz, wie das war. Im Original ist es halt eher viel aggressiver, vorwurfungsvoller. Also warum bist du so spät? Wo warst du so lange? Sollst früher nach Hause kommen? So schaffst du deine Hausaufgaben wieder nicht. Mama hat viel zu tun. Als auch die Szene, die ich gerade beschrieben habe, wo sie auf jemanden zeigt, ist im Original, dass sie halt wirklich den Kopf nimmt und sie dir hindreht. Und in den ersten 4 Episoden gibt es schon so eine Redemption-Arc, die, glaube ich, im Original für mich schlechter funktioniert hätte als hier, wo es schon abgeschwächt war. Also das fand ich eine gute Entscheidung. Und darum, im Original ist es auch so ein bisschen, dass sie halt sagt, oder dass die Mutter sogar extra anbringt, hier, meine Tochter wird gemobbt in der Schule, weil sie halt nicht gut ist. Dumm, so ungefähr. Und sie hat halt einfach diese Zweifel, Selbstzweifel, sie kann halt nichts Gutes. Und das ist absolut großartig. In der ersten Episode hat sie halt so einen Monolog, als halt ihre Mutter zum letzten Mal sagt, so, okay, ich habe verstanden, dass du das gern machen willst, oder du bist auch anscheinend ganz gut, aber ich will trotzdem nicht, dass du es machst. Dass sie halt echt so einen einminütigen Dialog macht, dass sie halt sich nicht mehr selbst peinlich sein will, dass sie was haben will, worin sie gut ist. Und das Ganze zieht sich halt richtig gut durch. Also, dass sie halt dann richtig Spaß hat, dass sie halt sich wirklich anstrengen, dass es alles klappt. Auch so Tsukasa als jemand, der natürlich jetzt Neu-Coach ist, hat er richtig viel Spaß, wie das sich für ihn entwickelt, dass er jetzt jemanden hat, wo er dann Erfolge sehen kann. Und dann geht's halt zu den Wettbewerben und holy fuck, Lukas, also die Küren sind richtig geil. Also CGI ist stark, gerade die Kameraführung wird richtig, richtig stark genutzt. Und ein Charakter, es gibt halt schon, sage ich mal, den Endboss-Charakter, der früh eingeführt wird. Sikaru. Ist halt auch irgendwie so alt wie sie, irgendwie so 11, aber die natürlich sofort angefangen hat mit 5 Jahren. Der Prodigy, der halt irgendwie schon mega krass ist oder so. Und sie hat halt in Episode 5 eine Kür. Holy fuck. Ich würde sagen, Hikaru hat das, was, glaube ich, die Kids heutzutage als Aura bezeichnen würden. Also so eine 10- bis 12-Jährige, holy shit, ist sie cool, Lukas. Sie ist halt richtig cool. Und das mit der Musik, der klassischen Musik, hat mir richtig gut gefallen. Charakterentwicklung von Inori über das Ganze ist halt super. Die Nebencharaktere, die eingeführt wurden, die halt auch dann auch mal gewinnen, die dann auch Charakterentwicklung genug bekommen, ist halt super. Also da freue ich mich schon drauf, wenn die dann in den nächsten Turnieren, in den nächsten Staffeln wieder dazukommen. Also für mich, der Hype war halt immer bei den Küren groß, als auch, weil ich ja gesagt habe, dass es halt wirklich so ein bisschen das Herz die ganze Zeit ging. Also ich habe wirklich mal so bei manchen Sachen, als es dann geklappt hatte, so eine Fistpump gemacht, weil ich nicht rufen laut rausrufen wollte. Und das fand ich richtig, richtig stark. Also das war echt super. Hat mir super gefallen. Kann ich weiterhin empfehlen, ist leider bei Disney Plus. Also für mich ist es auf jeden Fall richtig auch bingebar gewesen. Ich habe es, glaube ich, angefangen, weil ich mal so ein bisschen, okay, ist jetzt gerade vorbei, schau mal ein bisschen rein. Und dann war am Abend schon, okay, jetzt zu spät, aber ich bin bei 6 Folgen, am nächsten Tag nochmal den Rest der nächsten 6 Folgen geschaut. Oder 7
einmal
Folgen.
Einmal durchgeguckt.
Ja, Comedy funktioniert auch super. Es gibt so einen Running Gag, wo sie halt über tote Leute in Anführungsstrichen Tee schüttet, was halt mega lustig ist, als auch, dass sie irgendwie sowas mit Würmern hat. Sie mag halt Würmer recht gerne. Also sie ist halt, also Inori, mega süß. Ihre Seiyu macht das super, also sie ist halt richtig sympathisch. Du rootest halt echt für sie. Und ja, für dich noch kurz Eistänzer zu Eiskunstlauf, weil das ich dann auch natürlich ganz interessant fand, weil ich da zum ersten Mal auch verstanden habe jetzt, wie Eiskunstlauf an sich funktioniert. Eiskunstlauf ist das, was du so kennst mit halt Sprüngen. Da hast natürlich dann so eine Kür, das heißt, dass du dann irgendwie Programm hast, wo du dann auch so, wo es nicht nur um die Sprünge an sich geht, wo du bestimmte Kombinationen, das heißt 1, 2, 3 Sprünge hintereinander oder so und dann vielleicht auch irgendwie 3 Drehungen. Was so ein bisschen, glaube ich, das Höchste ist. Oder 3,5. Und dann halt einen schönen Tanz, in Anführungsstrichen. Und Eistänzer ist nämlich mit 2 Personen. Keine Sprünge. Und da geht's eher so um die tänzerische Harmonie oder so. Genau, das sind so ein bisschen die Unterschiede. Ich weiß nicht, ob jetzt, weil beim einen Sprünge dabei sind, das ist halt,
dachte ich mir schon,
anstrengender ist. Aber beides sind zumindest auch in Olympiadisziplinen, so wie ich gesehen hatte. Genau. Ja. Und so, das wusste ich aber schon vorher, Japan ist ja anscheinend auch im Eiskunstlauf recht erfolgreich. Also die haben, glaube ich, letzten paar Male in Olympia gewonnen oder so. Oder gerade dieser eine japanische Mann, der recht stark ist. Ja, das ist auf jeden Fall ganz cool. Aber manche Sachen dachte ich schon so, oh, wenn dann darüber geredet wird, 11, 12 Jahre, also Inori dann, weil es gibt auch noch mal einen kleinen Teil, kann ich schon mal sagen, und dann so, hier, ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, ich habe meine Zeit verschwendet, sind mir voraus, aufholen. Ich so, what the fuck? Was redet so ein 11-Jährige darüber? Ist noch nicht zu spät. Ich so, was? Okay. Ja. Genau, hat auf jeden Fall mit die emotionalsten Momente des Jahres für mich gehabt. Ich habe ja schon erwähnt, Episode 1, das Weinen, wie sie halt rausschreit, was sie will. Aber auch später ist es halt echt schön, wenn sie halt Erfolge hat, etc. Kann ich nur weiterempfehlen. Richtig gut. Manga ist auch, habe ich mir reingeschaut, gibt es zumindest auch irgendwo, wenn man googelt, eine Online-Leseprobe auf Deutsch. Manga-Art finde ich auch echt cool, sieht richtig gut aus. Genau, aber habe ich auch schon so ein bisschen gemerkt, okay, gerade bei der Adaption so ein paar Details oder halt auch ein paar Szenen und so weiter wurden natürlich weggelassen, was ja auch ein bisschen klar ist. Aber wenn man da halt mehr haben will, kann man dann wahrscheinlich nochmal den Manga angefangen oder so. Genau.
Ja, hört sich doch ganz gut an. Was sich nicht so gut anhört, ist Moonrise tatsächlich. Oder stimmst du mir da nicht zu?
Vielleicht. Was hattest du eigentlich Erwartungen daran? Also, du hast ja auch vorgeschlagen, dass wir das aufholen sollen.
Meine Erwartung war so ein bisschen, okay, wir haben hier eine Show von Wit, die ja eigentlich schon ganz gute Serien machen. Ich weiß nicht, so Attack on Titan kennt man vielleicht. Und es war ein Netflix Original, was halt in der Regel auch heißt, weniger Vorgaben, teilweise größere, längere Folgenlängen. Du kannst dich ein bisschen mehr austoben vielleicht. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass es überhaupt kein Buzz darum gab. Also es war nicht so öffentlich diskutiert, dass wir hier eine neue Witch-Show haben. So. Deswegen habe ich mir gedacht, sollten wir vielleicht mal reinschauen. Vielleicht ist das interessant für uns.
Okay, interessant, weil irgendwie habe ich davor zurückdenken müssen, okay, Wit und Netflix, ja, das, Vampire in the Garden, das war ja nicht sowas. Und hattest du nicht die Grimmschau auch geguckt? War die gut? Weil die habe ich ja nicht geguckt gehabt.
Die war okay sogar.
Ja, weil das also, habe ich dann auch zufällig so nochmal kurz geguckt und so, oh, das sind ja so die Grimm-Märchen. Hätte ich eigentlich schon mal Bock in Zukunft, habe ich dann schon mal auf die Plan-to-Watch-List nochmal gesetzt. Aber für mich so war das jetzt halt Vampire in the Garden. Und das hatte ich vorher irgendwie gedacht, als ich reinging. Und dann war ich dann auch, okay, jetzt Sci-Fi ist nicht mein Lieblingsgenre. Ja, nichts erwartet, auch nicht so wirklich was bekommen. Ein paar Aspekte haben mir vielleicht gefallen. Aber war ich jetzt nicht so groß enttäuscht, glaube ich.
Ja.
Vielleicht. Genau. Gut, es war zumindest ja interessant, also es sind 18 Episoden. Das heißt, entweder gab es mir am Anfang und wurden zusammengestrichen, oder war man jetzt halt, ich denke mal, das war vielleicht noch im Netflix-Deal drin, da gab es doch mal vor Jahren irgend sowas, was mit Netflix einen Deal hat oder so. Das ist halt, weil man wusste, okay, ist über Online-Vertrieb, das heißt, wir können 18 Episoden machen. Für mich hat es zumindest das gegeben, was ich gedacht habe, nämlich visuell so ein bisschen actionmäßig, Wit. Rest war halt aber natürlich dann leider nicht so gut.
Ja, es ist irgendwie schade. Ich hatte mir halt wirklich was erhofft. Ja, darf man ja mal so sagen, dass man eigentlich gedacht hat, hier kommt noch mal was. Hier kann man sich noch mal was angucken, was interessant zumindest ist. Und dann wurde man halt doch leider enttäuscht.
Ja, wenn man ja vorher sich so ein bisschen informiert hatte, okay, du hast ja schon gesagt, Studio Wit ist so, ich sag mal, ein Original-Anime, so halb, wir kommen noch drauf, weshalb so halb. Und das ist ja schon mal interessant. Wir hatten ja auch zumindest in der Vergangenheit mal ein Vivi. Dann auch noch sowas, okay, die Fullmetal Alchemist Mangaka hat die Character Designs erstellt. Hört sich doch nach einem super Team an. Wenn man dann aber zumindest noch mal geschaut hat, wer für Skript oder zumindest Original Setting so ein bisschen verantwortlich war, dann hält man schon so ein bisschen so, denken können, vielleicht kommt da doch nicht alles zusammen. Das ist nämlich To Ubakata, der so online öfters mal gehasst wird, weil er unter anderem für Psycho Pass Season 2 verantwortlich war. Theoretisch auch für Season 3. Die ja aber auch höchstens okay war. Nicht so gut halt natürlich wie Season 1, Urobuchi.
Ja.
Und auch so einfach, wenn man sich anschaut, für was er alles verantwortlich war, alles eher so mittelmäßig. Und darum, ich sag so original, so wie ich verstanden habe, hat er halt er hat ein Buch geschrieben, Light Novel, irgendwas, wie auch immer, was schon 2018 veröffentlicht wurde. Aber was, glaube ich, so wie ich verstanden habe, zumindest so mit dem Wit-Team oder die es halt konzipiert haben, so ein bisschen abgesprochen wurde, weil am Anfang soll es richtig hart Sci-Fi sein, jetzt hat sie jetzt so ein bisschen das Fantasy-Element mit drin. Ja, aber zumindest.
Ja, naja, also jetzt. Na, ja, schon.
Ja.
Schon.
Und ja, da ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es im Buch ist, aber so, wie das dann in die 18 Episoden adaptiert wurde. Ich glaube auf jeden Fall, das Skript ist so mit das Größte Problem.
Größte Problem, ja. Ja, tatsächlich.
Genau, darum ein bisschen schade. Aber ich glaube, das ist halt auch ein bisschen lustig, weil da ist schon eine gute so Studie dafür, was man für Probleme machen kann mit bestimmten Story-Aspekten, die man, ja, ein paar Fehler kann man sich gut daran, kann man gut daran analysieren.
Oh, es gibt auf jeden Fall, es gibt ein paar richtig wilde Situationen.
Ja, also es ist schon ein paar Sachen. Ich habe jetzt so ein paar Notizen dazu.
Auch so Dialog, wo man sich denkt, was wollt ihr gerade?
Okay, wollen wir zuerst den positiven Aspekt und danach können wir so ein bisschen haten, oder?
Ja.
Okay.
Was hast du denn für positive Aspekte gefunden, Julian?
Fucking Cloaks. Wie oft habe ich schon gesagt, als Kapuzenumhänge sind für mich Peak Character Design. Und hier, jeder hat fucking diese Kapuzenumhänge und die sind auch noch funktional. Die sind auch noch richtig geil funktional. Yeah, also ich finde es schon ganz cool. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber gerade diese, wie dies funktioniert mit, dass die halt damit springen können, dass die auf diese Capes so ein bisschen auf Schießen reagieren und halt auch, wie das so ein bisschen dieser digitale Effekt ist, als auch, dass halt die Kapuzen vor der Atmosphäre schützen oder so. Das heißt, wenn man halt im Weltraum ist, ist halt mega cool. Scheiß auf Helme. Mhm. Kapuzen sind das Ding. Finde ich halt stylisch mega geil. Also das habe ich schon so, oh, mega cool. Leider, kleines Sternchen, ja, die Soundeffekte. Diese Boing-Soundeffekte haben mir, glaube ich, nicht so gut gefallen. Ja,
generell die Soundeffekte, die ganze Soundscape war nicht so geil.
Ja, das hat so ein bisschen was Cartooniges von der Gummibärenbande gehabt. Das hat es ein bisschen manchmal kaputt gemacht.
Ich weiß nicht, du bist ja, bei dir soundtechnisch wäre ich auch nicht so gut aufgestellt, aber es hört sich auch alles sehr, sehr flach an.
Also, was heißt soundtechnisch? Ich höre mir die Sachen ja nur mit meinen guten Kopfhörern an. Ich höre
das ja gar nicht ohne. Dann kannst du ja auch bestätigen, was ich gerade gesagt habe.
Ja, ich bin manchmal auch nicht sicher, ob es an Netflix, das habe ich manchmal bei Disney Plus, dass irgendwie Disney Plus hat komischen Soundmix von Sachen, gerade auch bei Anime, wo ich denke, irgendwas ist da falsch. Aber weil es natürlich auch viel mondmäßig spielt, halt Low-Gravity-Kämpfe in der Kombination mit dem Ganzen ist halt richtig cool. Also ich kann mir ein richtig geiles Videospiel damit vorstellen. Ich habe so ein bisschen dran denken müssen an Forspoken, weil das letzte Square Enix Game war, wo ja die ersten Trailer auch, dass der Umhang alles so ganz viel hin und her geht und hat ja auch geschichtlich Ähnlichkeiten, dass es nicht beides so gut ist. Ja, aber das also, da war ich schon dabei, als ich es gesehen habe, in diesen Kapuzenumhängen, dass da gekämpft wird, wie das funktioniert, fand ich geil. Also das hat mir richtig gut gefallen. Ja, und auch so die Character Designs an sich, also gerade auch, wenn sie ihre Casual Outfits hatten, als zum Beispiel auch so später Riss mit ihrem Major Combat Klamotten, gibt's so ein bestimmtes Design, was mir richtig gut von ihr gefallen hat, als irgendwie Mary analysiert wird, als auch Salamander gefangen genommen wird, da hat's ein richtig cooles Major Design gehabt. Das hat mir auf jeden Fall auch ganz gut gefallen, also es war ganz cool, aber ja, das war auf jeden Fall so, genau, also visuell, Kämpfe, Action, wie die 3D-Umgebung genutzt werden, gerade zum Beispiel der Kampf in der Kirche, wo auch so ein POV-Shot war, wie sie halt hin und her springen die ganze Zeit. Das war halt immer cool. Also das war so mit auf jeden Fall das Beste. Sci-Fi-Setting, also ich habe ja schon gesagt, Sci-Fi ist jetzt nicht mein Liebstes, also gerade wenn es eher in die Fantasy-Richtung geht, da kann ich auch mal Sachen, die eher schlechter sind, mal besser bewerten, das ist dann so ein eher so Guilty Pleasure. Darum war ich ganz froh, dass es kein Hard Sci-Fi ist, dass es halt so ein paar Elemente hat, die halt auf jeden Fall ein bisschen fantasievoller sind. Darum, ich habe ja gesagt, gleiche Fantasy-Elemente.
Ja, ich weiß nicht, für mich kommt da halt vor allem ein bisschen dazu, dass Suspension of Disbelief ist halt auch komplett weg bei der Show. Einfach.
Also Engraven ist ja so ein fucking geiler Anime-Bullshit.
Ja, ich so, das schon, das ist fein, das ist, wenn ich meine Disbelief gerne.
Richtig geil.
Das ist was, das macht halt Spaß. Aber irgendwie, diese Kinder sind jetzt als Terroristen klassifiziert, aus welchem Grund?
Ja, da kommen wir noch dazu, okay, das ist auf jeden Fall skriptmäßig.
Weil der angerufen wurde von dem Terroristen, okay, cool. Und jetzt darf er sein Urteil absitzen, indem er gegen die Terroristen irgendeine Spezialmission ausführt. Leute, also man findet doch auch einen besseren Grund einfach.
Ja, also das schon
muss
die
nicht so
ersten.
durcheinander sein.
Also ich sag mal, okay, die ersten Minuten waren natürlich erstmal die Kampfsequenz, aber ich meine dann die ersten Story-Minuten, wo
Ja,
dann. Nee,
klar.
ich will gerade hier, wo dann so, okay, wir haben ein AI-Netzwerk. Oh, okay, ich habe genug Cypher gesehen, dass klar wird, wohin das führt. Die Shadow Corporation. Oh, das
Oh,
Augenrollen
das
ging dann
fand ich
immer
auch
noch
so
weiter.
witzig. Das ist so dumm.
Ja, das waren halt die ersten Cypher-Elemente, die halt dann einfach so, okay, ja gut. 0815, man weiß genau, worauf es hinausläuft, braucht kein Mensch, so ein bisschen, was halt echt öde war. Was natürlich gleich nach halt dem coolen Kämpfen mit den Kapuzen waren. Das hat mich halt ein bisschen, fand ich ein bisschen schade. Ja, also das Sci-Fi-größte Zeug, genauso auch zum Beispiel das ganze riesen Alien-Stecken-Ding, was so ein bisschen an Attack on Titan Uhrensack für mich erinnert hat. Ist jetzt auch so, was, ja. Interessiert mich alles nicht. Darum, dass Cypher das
Nee.
Beste war, was es halt für die Character Designs gebracht hat, zum Beispiel auch die gegnerische Hackerin und sowas. Also, das alles hat mir gefallen. Aber halt, oder halt vielleicht auch mal die Hintergründe, wie halt irgendwelche hier riesigen Raumschlachten passieren, ist halt ganz nett. Der Rest aber so ein bisschen, also gerade wenn es darum ging, um was es in der Sci-Fi geht, also, das ist eher mir egal gewesen. Philosophisch, wie auch immer, ist halt alles
Ja,
0815.
nee, das hat auch alles keine Substanz.
Ja,
Also,
richtig.
wenn
Wie
du
alles.
versuchst, dort irgendwelche Themen und Motive festzumachen, dann wirst du wahnsinnig, weil die springen so hin und her und am Ende hat nichts davon irgendwas. Also das Schlimme ist, ich erinnere mich an die Hälfte von dem, was passiert, nicht mal, aber es ist halt trotzdem alles Bullshit.
Ja, es geht halt einfach von irgendwie Punkt zu Punkt und dann wieder zurück und dann Flashback im Zurücksein und dann sind wir wieder woanders.
Ja.
Ja, aber da kommen wir noch gleich dazu, weil es sind so ein paar Sachen, die muss ich auf jeden Fall da ansprechen, so einzeln durchgehen, weil es halt schon ganz lustig. Weil ich einfach nicht
Ich
konnte. Wie
weiß,
machen
ja,
die das?
also das
Ja.
ist vor allem wirklich so 100% ein Anime zum drüber lustig machen.
Ja. Charaktere. Boah, ey, alles so eindimensional. Also eigentlich wurde nur irgendwas mit Rüst gemacht und sie kriegt am Schluss da auch noch mal richtig die ganze Zeit immer eine reingehauen, wo ich mir denke so, ey. Also sie kann ich irgendwie noch nachvollziehen, aber wieso, sie versucht so das Beste ungefähr in dem Moment, aber irgendwie haut jeder auf sie drauf. Und der Rest ist halt echt eindimensional und egal. Keiner hat irgendwie
Ja,
Charaktermotivation so wirklich. Entwickelt
die
wird nicht,
Charaktere
keiner
machen
Tiefe.
vor. Die haben alle keine Motivation, die machen einfach irgendwas, hat man die ganze Zeit das Gefühl.
Ja, und es wirkt halt so ein bisschen, okay, anscheinend, als ob halt das eine richtig schlechte Adaption ist, dass im Original irgendwie was aufgebaut wird, dass irgendwie so zwei Charaktere interagieren jetzt. Aber so wirklich Interaktion haben wir da nicht gekriegt. Noch mehr oder so, dass die jetzt irgendwie sich noch mal mehr besprochen haben oder sowas. Ja, das ist alles ganz komisch. Also wirklich, es plätschert einfach nur vor sich hin. Ist halt so einfach, also für mich ist halt Dr. Salamandra so ein bisschen, weil sie ist ja der einzige wirkliche Bösewicht, der noch neben halt dem Hauptantagonisten relevant ist. Und sie kriegt als
Nicht, sie ist halt auch die
Hintergrundgeschichte.
einzige, sie ist die einzige, die charakterisiert wurde auch. Die anderen Villains alle so absolut flach, also sogar der Hauptvillain ist null
Ja.
characterized.
Aber
Der
Dr.
hat so ein bisschen
Salamandra.
diese tragic Backstory, aber das führt auch zu nichts von den Themen, die für seinen Charakter relevant sind. Das ist einfach dumm so.
Ja, und Dr. Salamandra als einzige Motivation kriegt sie halt diesen einen Flashback mit diesem einen Bild, dass sie anscheinend irgendwie jemanden blutend im Arm hält, also ihren Mitforscher Mann vielleicht. Das ist das Einzige. Sonst kriegen wir halt höchstens ein bisschen ihren Charakter, so ein bisschen, dass sie halt ganz lustig und drauf steht, wenn halt Leute lieben. Und das war's. Und bei anderen kriegen wir halt gar nichts. Null. Nada. Und das ist halt echt einfach so echt. Ach Gott, ey. Also wirklich, die Bösewichte sind halt echt richtig das, wofür das Ganze steht, halt einfach substanzlos egal.
Ja.
Ja. Und es ärgert mich, weil es gab halt zum Beispiel dann am Schluss, darum ich sage auch visuell, gibt es halt dieses Bild, wo ja dann der Antagonist abgeführt wird und sie dann als fünf Kommandanten so in Reihe stehen, weil es halt ein cooles Bild wäre, wenn das halt irgendwelche Relevanz hätte. Also ich fand halt das visuell halt cool. Aber es hat halt null vorher aufgebaut, weil die halt auch nichts so wirklich gemacht haben. Ja, ach oh Gottchen. Aber okay. Also der einzige positive Aspekt, den ich noch einbringen will, ist halt Engraving, weil halt einfach Engraving von einem ganzen Fahrzeug, holy fuck, das ist der Anime-Bullshit, auf den ich Bock habe. Das fand ich so geil einfach so. Ja, also genau, gib mir einfach so eine scheiß Begründung, dass ihr halt sowas Cooles machen könnt. Das wäre halt auch so perfekt für ein Videospiel einfach. Ah,
ja.
Das war mega. Gut. Aber so ein bisschen, okay. Jetzt so Plot-Charaktere gehen wir mal so ein bisschen rein. Das größte Problem, was das Ganze hat, ist einfach die Chronologie. Also, man kann ja gerne versuchen, so ein bisschen das manchmal aus der Chronologie herauszunehmen, dass halt vielleicht mal, okay, wir greifen vor oder so. Gerade der Anfang, das funktioniert ja perfekt dafür, okay, wir gehen rein in eine neue Serie, okay, erst mal ein bisschen Action und jetzt zeigen wir, wie es dazu kam. Ist ja einfach, kennt man ja.
Ja, in Ordnung. Das ist nichts Neues in Media Res, ist halt, kann man halt machen. Ist nichts Besonderes, so.
Ja, dann hatten sie es aber schon öfters mal, plus das Problem, das spielt so leider ineinander, darum, ich habe bei mir zwei Stichpunkte, die ich immer in schwarz habe, zu bestimmten Punkten, ist nämlich einmal halt Chronologie, wo er nicht weiß, okay, spielt es jetzt vor, danach, haben wir es übersprungen, kommen wir dann nochmal zurück, und da komme ich nämlich drauf, kommen wir dann nochmal zurück. Ich war mir sehr oft einfach nicht sicher, ist es gerade eine Frage, die ich mir stellen sollte? Wird es noch erklärt? Habe ich was nicht verstanden?
Vor allem, es gibt ja auch so 3 oder 4 Timeskips zwischendrin, die einfach, wo du einfach erstmal einen Moment brauchst, bis du realisierst, dass wir einen Timeskip hatten.
Ja, für mich aber bei diesem Fragending, das ist nochmal was Besonderes, und zwar als, greifen wir jetzt einmal kurz vor, aber als er ja dann gesagt wird, du bist Terrorist und musst jetzt helfen, und dann wird er ja reingeführt, wo seine anderen Kumpels sind, die ja anscheinend auch jetzt Verbrecher sind oder so. Und da sagt hier die Inanna, wofür seid ihr hier drin oder wie lange oder also was habt ihr verbrochen? Und dachte ich dem Moment, ah, okay, es ist jetzt auch schon ein Timeskip halt gewesen, vielleicht ein Jahr so, glaube ich, wurde sogar da gesagt, auf jeden Fall schon längere Zeit vielleicht vergangen oder nicht, das weiß man halt alles nicht. Und da dachte ich, ah, okay, da wird jetzt vielleicht noch gesagt, weil vielleicht haben die, als sie noch frei waren, jetzt irgendwas gemacht, entweder um mit zu dieser Mission zu sein oder halt wirklich haben die irgendwas verbrochen. Genauso wie zum Beispiel auch der große, fette Typ, der anscheinend Todesstrafe, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber nee, das war, glaube ich, entweder von ihr so ein bisschen als Witz gemeint. Aber wieso die jetzt da mit drin hängen, wurde, glaube ich, wirklich nie geklärt, oder?
Nee, überhaupt nicht. Auch dass auf einmal, wie heißt sie noch mal, da Kommandantin
ja,
ist.
Ja, was hat Riffs für einen Beruf? Das habe ich aufgeschrieben. Das was hat sie vorher gemacht?
Das
was
ist so war witzig. Sie? Vor allem, waren die vorher schon so? Ich dachte, es wären vielleicht so ein paar Highschool- oder College-Kids, aber hä? Auf einmal sind die alle voll wichtige so. Hä? Das ist totaler Quatsch alles.
Ja, ich dachte so, hä? War jetzt Riss, war die jetzt Staatsanwältin, weil die von diesen, oder Anwältin, weil sie mit dem Staatsanwalt, oder war die vorher jetzt beim Militär? Wieso ist sie jetzt Kommandantin? Was ist passiert? Was ist los? Da dachte ich so, okay, wird das halt nochmal geklärt, aber nee.
Und du hast dann, du hast einfach mehrere auch so Timeskips, wo danach alle so tun, als wäre das vollkommen normal, dass Reese jetzt einfach Kommandantin ist.
Ja, aber das Geile ist ja, wir kriegen ja dann Timeskips, aber dann kriegen wir nochmal Flashbacks zurück zum Training.
Ja, das ist auch so dumm.
Mein Liebstes ist aber, okay, ich muss kurz mal meinen liebsten Timeskip, oder halt, weil Chronologie war halt schon am Anfang, da war es ja viel mehr. Boah, ich lieb's so sehr. Und zwar, wir haben ja in Episode 14 oder sowas, haben wir jetzt so diesen Ein-Jahres-Timeskip. Wo erstmal mit so einem Cliffhanger geendet wird.
Ja, das ist, glaube ich, auch mein liebster Timeskip.
Und dann,
gerade die
gleich darauf, nach diesem scheiß Timeskip, ist ein Flashback in die Kindheit. Ich konnte nicht mehr.
Nee, okay, dann findest du an dem Timeskip was anderes super lustig.
Ich fand's
weil
so geil.
Ich fand's super lustig. Wir enden mit der Situation, dass Jacob sich den Terroristen anschließt, weil sein Kindheitsfreund dort eine wichtige Rolle oder der Anführer ist. Und er, also nicht deswegen, sondern er schließt sich ihm an, um eine andere Figur zu beschützen. So, dann haben wir diesen Ein-Jahres-Timeskip. Erstmal super plump, wie gesagt wird, dass es ein Ein-Jahres-Timeskip ist. Das hätte ich ja auch einfach wirklich unten als One Year Later machen können und es wäre besser gewesen. Aber nee, dann kommt jemand anders auf ihn zu. Hey, du hast dich ja vor einem Jahr uns angeschlossen. Und er meint so, ja, ich habe mich vor einem Jahr euch angeschlossen. Und dann meint die andere Figur, Hast du seitdem eigentlich mal mit deinem Kindheitsfreund geredet? Und er sagt, nein. Was? Was? Also, okay, also für mich als Zuschauer, das letzte bisschen, was vielleicht noch halbwegs interessant ist, ist, was ist da früher passiert? Warum ist er jetzt Terrorist und der andere irgendwie Rich Kid? Und jetzt können die sich aussprechen, so. Und du denkst dir in dem Moment, wo er sich anschließt, so, okay, jetzt kriegen wir gleich ein bisschen mehr Kontext. Warum ist der Terrorist geworden? Und statt dass wir Kontext kriegen, kriegen wir gesagt, nee, also mit dem Typen, wo ich dachte, dass der tot ist, der jetzt wieder auf den Plan getreten ist, als Terrorist, der gegen alles steht, wofür ich irgendwie in meiner Gesellschaft erzogen wurde. Nee, mit dem rede ich jetzt erstmal nicht. Ich bin auf seiner Raumstation, wo er Anführer ist, und ich rede nicht mit ihm. Ein Jahr lang. Vor allem,
Ja.
Phil muss sich ja dann auch gedacht haben, boah, ey, jetzt ist Jacob bei uns im Team. Aber ich rede jetzt erstmal nicht mit ihm. Ich gebe ihm auch nicht mal eine Aufgabe oder so. Ich schicke ihn nicht mal Toiletten putzen oder sowas dafür, dass wir ihn hier aufgenommen haben. Nein, ich rede einfach nicht mit ihm.
Ja, irgendwas auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was der Director oder Scriptwriter, was die halt mit ihren Flashbacks haben. Also vorher gab es auch die eine Szene, wo hier das Kind in der Explosion stirbt, nachdem hier da ein Terrorist was geworfen hat. Nächste Folge startet, dass halt Mary unter der Dusche ist, kurz sich dran erinnert an was noch nicht passiert ist. Und dann im letzten Drittel der Folge gibt es dann nochmal diesen Flashback zurück, was nach dieser Explosion passiert ist. Und ich so, hä,
Ja.
Leute, ernsthaft, was soll denn das? Wo du auch denkst, weil es so ein Flashback wirkt, der halt so ganz weiß wirkt, okay, jetzt kriegen wir nicht mehr krass viel dazu gesagt, sondern aber trotzdem kriegen wir nochmal die Sequenz am Ende. Mann, oh Mann, oh Mann.
Die Sache mit nicht chronologischem Storytelling ist, es wirkt komplexer, als es ist, wenn du deine Geschichte so erzählst, einfach weil viele Leute dann nicht mitkommen. Das Problem, das andere Problem, und weil natürlich Informationen, die die Charaktere haben, du als Zuschauer noch nicht hast. Es hilft auch irgendwie Drama aufzubauen. Und ich habe das Gefühl, viele Leute benutzen es einfach, um so zu tun, als wären sie cleverer, als sie sind. Ich möchte das jetzt hier niemandem unterstellen. Es kann auch einfach sein, dass sie sich gedacht haben, boah, nicht chronologisches Storytelling ist voll cool. Wir haben gerade Tenet gesehen. Ja, und dann einfach gesagt haben, okay, machen wir so. Ohne zu wissen, was man machen muss, damit es funktioniert. Kann natürlich auch sein, aber ich behaupte, es ist vielleicht auch einfach nur so ein Pflaster, um zu zeigen, hey, vielleicht sind wir cleverer, als man denkt.
Ja, also für mich war das halt zu offensichtlich oft auch einfach benutzt, um halt die Charaktere zu erklären, einzuführen, ohne dass man es auch gar nicht in den Rest reinbringt. Weil es wurde halt einmal verwendet, um halt uns irgendwie den Tod von dem einen Typen am Anfang emotional zu machen, was halt natürlich null funktioniert, was einfach so richtig gammelig war, weil du denkst,
Das
okay, nach vier
ist auch so.
Episoden halt eine Figur, worum ich mich null gekümmert habe, und dann versucht ihn noch mit dem Flashback kurz davor uns irgendwas daraus irgendwie abzuholen, funktioniert halt nicht, Leute.
Gerade dabei, bei diesen ganzen Flashbacks in die Kindheit, benutzen die so hart einfach Tropes, um irgendeine Emotion hervorzurufen. So, hey, diese Kindheitssachen, ihr kennt die, ihr habt die schon mal gesehen. Das war schon mal voll traurig, das war schon mal voll krass. Aber es funktioniert halt überhaupt nicht, weil wir all diese Figuren noch nicht kennen. Und dieser Feedback-Loop zu früher, was man früher schon gesehen hat, funktioniert halt auch nur dann, wenn es halbwegs kompetent gemacht ist, wenn du dir nicht denkst, boah, was ist das jetzt schon wieder für ein Bullshit?
Ja, und so ist dann halt auch am Schluss, wo halt der Timeskip war, wo ja dann zum Team zwei, drei neue Charaktere dazukommen, die halt kurz dabei sind. Vielleicht kriegt man schon so ein bisschen was mit von denen, aber dann, um die halt zu erklären, okay, was ist deren Ding, gibt's wieder halt den Flashback zu dem ersten Mission Briefing, wo die halt dann dabei sind und dann man so, ah, okay, das ist jetzt
Ja.
einfach dafür da, dass wir jetzt wissen, wer die sind, als auch was die Motivation sind und wie die drauf sind. Wo ich auch denke, ey, das ist halt einfach richtig faul. Also, was
Ja.
soll denn das? Und dann sind halt auch einfach so komplette Dinge, wo du denkst, okay, wieso bringt ihr jetzt diesen Cliffhanger mit dieser komischen Mother-Ding, was erstmal auch bis zum Ende hin nicht erklärt wurde, aber dann auch erst irgendwann am Ende irgendwas relevant mäßig wird. Aber das ist halt auch so, ey Leute, zu so vielem, was halt einfach nicht erklärt wird, zu spät erklärt wird oder halt auch einfach null Relevanz eigentlich so wirklich hat.
Auch einfach gar nicht erklärt wird.
Ja, also das ist halt echt so, okay, es gibt halt anscheinend 8, ich weiß nicht mehr ganz, wie die Abkürzung war, wie die genannt wurden, von diesen Dingern, wo er ja eins davon war. Und okay, aber was es mal da genau war, wo die herkommt, was es damit zu tun hatte, das erklären wir halt nicht. Und da war halt so vieles.
Wir sind gerade auch super disjointed und springen einfach von einem Punkt zum anderen. Ich will von dir noch eine Sache wissen.
Okay.
Als Pokémon Go Kid gestorben ist,
ja.
Was hast du da gedacht?
Ja, das war mir egal. Also natürlich. So.
Okay. Mich hat es an dem Punkt leider schon so sehr verloren, dass ich es ein bisschen witzig fand. Dass ich ein bisschen witzig fand, dass er gesagt hat, ey, du gehst aufs Klo, ich komm mit. Und dann einfach weggebombt wird, weil die Terroristen scheinbar eine random Bar wegbomben, von denen ja niemand wusste, dass das das geheime Versteck ist. Und dann war mir auch klar, dass jetzt für unsere Hauptfigur, für Jacob, Pokémon Go so das Ding ist, was ihn immer wieder an seinen Freund zurückerinnert. Und ich muss ehrlich sagen, es gibt so ein paar Situationen, wo er anfängt, Pokémon Go zu spielen, wo ich mir denke, Alter, das ist nicht euer Ernst. Also, Leute, echt?
Bei mir war mit nicht euer Ernst. Wollt ihr jetzt wirklich noch mal mit dem Grab das zurückholen? Leute, das ist uns allen Zuschauern sowas von scheißegal. Und dann ist auch noch am Schluss in der letzten Folge, ernsthaft, dieser komische Typ in der 4. Episode, der halt keinen Charakter hat, der uns allen egal ist, der halt von irgendeinem random Terroristen getötet wurde.
Das stimmt nicht ganz. Er wurde, als der eingeführt wurde, habe ich gedacht, hä, was ist das für ein arroganter Typ, der jetzt irgendwo auf eine Mission geht, wo es darum geht, um Leben und Tod zu kämpfen, und der sitzt da, ja, ich spiele ein bisschen Pokémon Go. In der Region gibt es Pokémon, die ich noch nicht gefangen habe. So, hä? Hör doch wenigstens dem Mission Briefing zu.
Du hast mich auch gerade dadurch durch den Tod daran erinnert, das ärgert mich jetzt auch wenn es eine gute Szene war. Und zwar, glaube ich, mit die einzige Jacob-Riss-romantische Szene am Anfang. Weil das haben sie ja dann komplett einfach weggelassen, als sie da sitzen.
Ja, erzähl erst mal.
Und das war so das Einzige, wo die halt gute Chemie hatten, wo die halt auch mal so ein bisschen halt sich gegenseitig unterstützt haben. Und dann habe ich ja gesagt, wurde halt Riss ja auch einfach nur noch der Schlagsack, wo halt irgendwie die ganze Zeit draufgehauen wurde. Wo ich auch dachte, ey, also tut mir leid. Sie wurde halt auch am meisten entwickelt, vielleicht auch negative, aber sie hat für mich als einzige irgendwie Charakter gehabt, weil Jacob war ja da schon ein bisschen, fand ich schon ein bisschen, manchmal ein bisschen creepy, weil der war ja dann einfach die ganze Zeit so ein bisschen locker. Weißt du, was ich meine?
Also, ich weiß, der nimmt es überhaupt nicht ernst.
Richtig.
Und es gibt so viele Charaktere, die es überhaupt nicht ernst nehmen, dass ich mir denke, ja, da können wir es auch gleich sein lassen.
Ja, darum hat mir Riss halt einfach so wenig wehgetan. Und ich muss auch sagen, am Schluss, dass sie als einziges auf dieser kaputten Erde zurückbleibt, da habe ich kurz überlegt, okay, ich glaube, jetzt gebe ich dir doch noch mal 2 Noten schlechter. Also das hat mich richtig abgefuckt. Also da war ich wirklich wütend. Beim Rest war so, ja, okay, egal, ich habe ein bisschen Visuals. Aber das war die einzige Entscheidung, wo ich richtig wütend war. Wo ich dachte, ey, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Oder hier, Writer, was ist das für ein Bullshit? Was? Jeder sagt die ganze Zeit, sie macht was falsch, sie ist scheiße, was tust du da, bla bla bla. Sie kriegt natürlich noch die Rolle, dass sie die Person ist, die sich nach der KI, wie auch immer, richtet, bla bla bla. Aber echt, das hat mich richtig abgefuckt nochmal, dass die da am Schluss.
Ich muss auch sagen, gerade wo du über Jacob und Chemie und so gesprochen hast, das ist auch total random, dass er auf einmal irgendwie so der Bachelor Nummer 1 ist und seinen Harem hat.
Also das Love Triangle war halt echt so, muss das jetzt
sein? Ja, nicht nur dieses Love Triangle, sondern dann gibt's ja später auch noch eine Szene, wo er irgendwie mit der Hackerin aus der Gruppe flirtet, wo du dir dann auch denkst, hä? Die haben ja null Chemie. Ich glaube, das ist das Erste, was die miteinander gesprochen haben.
Ja.
Also, das war komplett komisch.
Okay, als leichten positiven Aspekt muss ich sagen, auch wenn sie jetzt als Charakter nicht so krass entwickelt wurde, Mary, Design gefällt mir ganz gut, als auch ihre Seiyuu. Das ist ja die, die auch das Ending gesungen hat, als auch, das habe ich danach nochmal geguckt, sie ist die Sängerin, die auch das erste Ending von Tagebuch der Apothekerin, als auch, das wirst du dich wahrscheinlich eher daran erinnern, das zweite Ending, Red Birthmark von Witch of Mercury, was mega geil ist. Also das war richtig geil. Und sie hat dann vom Voice Acting so ein bisschen, was wir ja auch gesagt hatten damals bei Girls Band Cry, weil sie halt keine Seiyuu ist, ihre Stimme mochte ich. Sie hat halt so ein bisschen was Rohes gehabt, dass sie halt nicht so trainiert
Ja, ich habe
wirkte. Das hat mir ganz gut gefallen. Plus ihren
ganz
Poncho
ehrlich,
mochte ich.
es tut mir ein bisschen leid, aber bevor sie aufgetreten ist, habe ich schon auf Deutsch umgestellt, weil ich wusste, dass das nicht so das Geile ist, wo ich Bock drauf habe, die
Okay.
ganze Zeit zu lesen, wo ich vielleicht auch eher irgendeinen anderen Screen noch aufmachen will, weil man sonst ein bisschen schwierig durchkommt.
Okay, ja gut. Aber das kann ich auf jeden Fall sagen. Also da, das hat für mich gut zusammengespielt und da mochte ich auf jeden Fall ihre Stimme. Das hat ein bisschen was hervorgehoben. Plus ihren Poncho. Als auch, kannst du dich noch daran erinnern, wie sie eingeführt wurde? Die Szene. In dieser alten Mondmine, alleine am Seil
Ja, wo
hochklettert.
sie auf einmal einfach mit der Gruppe mitkommt.
Ja, aber diese
Und ich glaube,
Szene.
irgendjemand sagt sogar, hey, wie bist du jetzt Teil der Gruppe? Und sie sagt, ja.
Also das finde ich okay.
Also das ist ja, nee, das ist einfach so super dummes Lampshading. So, sorry, wir wussten nicht, wie wir sie in die Gruppe integrieren können. Deswegen machen wir kurz mal einen Witz drüber. Dann ist es ja auch total subversive und wir sind so clever.
Ja, aber nee, die Einführung, das war so ein Shot. Okay, das war eindeutig inspiriert aus Star Wars. Also ich glaube, das war aus Episode 7, wie Rey beim Wrack am Anfang so runterhängt. Weil sie hat ja auch so einen Star Wars-mäßigen Sandgleiter. Und da dachte ich so, okay, die Szene ist auf jeden Fall davon inspiriert oder geklaut, in Anführungsstrichen. Also ist davon genommen worden. Darum hat mir sie von Anfang an schon ganz gut gefallen. Aber ja, also sie hat ja auch keinen wirklichen Charakter.
Ja, das ist auch so traurig. Sie hat dann. Sie bekommt dann irgendwie noch so diese Verbindung mit dem Riesenschleim. Ganz ehrlich, ich habe am Ende auch noch nicht so ganz verstanden, was das sollte.
Ich hätte sie gerne öfters in ihrer komischen. Wie beschreibt man ihre Form? Wo sie kontrolliert wird oder wo sie kontrollieren kann? Hätte ich mir noch mal gerne öfters gewünscht. Ihre coolere Form, wie auch immer.
Ja.
Gut, auf jeden Fall, da war. Irgendwann kommen wir auch zu der Szene, wo dann natürlich gekämpft wird. Die erste Szene im Ganzen, chronologisch. War auch so ein Fehler, wo ich dachte, okay, das komische Engrave, der Zug fällt runter, explodiert, aber dann ist halt das Fahrzeug danach okay. Ich weiß ja nicht, Leute. Was explodiert da? Oh
Daran
Gott.
kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern.
Ja, oder halt auch so
Oh
ganz dumme Sachen.
Gott.
Okay, Rebellen, wir sind jetzt so böse, wir erschießen jetzt alles. Halt auch so, ach Leute, müsst ihr jetzt einfach so.
Vor allem, das kannst du ja eigentlich auch nicht machen, wenn du am Ende den Plan hast, die zu redeemen, was sie ja offensichtlich hatten. Ich habe bis zum Ende auch gedacht, ey, eigentlich, das passt nicht. Warum tun wir jetzt so, als wären die gut? So.
Ja, gerade, also kommen wir mal zum Antagonisten oder zu den Antagonisten. Also Phil ist halt echt so, boah, ey, schon alleine seine scheiß Sonnenbrille. Was ist das für eine Kack-Sonnenbrille? Sieht so kacke aus. Und,
Ja,
aber schon,
also
nein,
das ist einer der schlechtesten Aspekte,
in der
Phil
ersten Folge,
einfach.
wie heißt der Bösewicht? Bob
Bob
Skylum. Oh,
Skylum.
come on!
Das
Wie scheiße
ist so
ist das denn?
lustig. Das ist so lustig.
Och Mann, ey. Ach, es ist alles so. Och, Japan.
Es
Auch
gibt noch
die Erklärung später, weshalb Phil dann Bob Skylum wurde, ist halt auch, hat mich null
Die ist auch ultra
zufriedengestellt.
dumm.
Ja, die ist halt mega dumm.
Ich finde diesen von den Antagonisten, du hast ja schon Dr. Salamanca, glaube ich.
Salamandra.
Salamandra
Also, die ist beste auf jeden
hattest du
Fall.
schon
Best Girl.
angesprochen. Ja, das auf jeden Fall. Ich finde von den Bösen auch diesen, weiß nicht, ob das Inder sein soll oder sowas,
Ja,
diesen
der halt
langen Typen.
dumm rumguckt, was sagt, kommentiert
Der ist
zwei,
ultra
dreimal und das
dumm.
war's.
Der bewegt sich voll kacke, aber ich mag ihn irgendwie.
Ja, also so Character
Das
Design, aber
ist.
der halt, wird halt nicht genutzt. Der ist halt nur so mal
Ja,
da, dass er kurz mal sich so hin und her wippt und das war's.
das ist. Vor allem, er tut dann zwischendrin auch so, also gegen Ende tut er so, als wäre er irgendwie auch mit Jacob und der Crew beste Freunde. Wo ich mir auch denke, hä? Wo
Wer
ist der
ist
Flashback
das? Also,
dazu?
was macht der
Wo ist der
eigentlich?
Flashback
Wieso ist der
dazu?
hier?
Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist irgendwie so der Sales-Typ von der Rebellenforce oder so.
Genauso wie halt der
Also.
Bodyguard von der Hackerin. Der macht halt auch eigentlich nichts bis zum Schluss mal zweimal. Und das war's. Wieso ist der dabei? Was macht der? Was ist seine
Ja.
Hintergrundgeschichte? Gar nichts.
Ey, Georg. Georg ist der Geilste. So, lass uns einen Rivalencharakter schreiben. Lass uns ihn nicht charakterisieren, außer dass er Good Friends mit Jakob ist. Und wenn das dann auseinanderbricht, lass uns ihm keine Motivation geben. Ich glaube, das ist der erste Rivalencharakter, der auf seinen Hauptcharakter getroffen ist, wo ich nicht wusste, ob die sich jetzt gleich aufs Maul hauen oder ob er sich gleich auf seine Seite schlägt.
Genauso dann auch
Und
das.
das ist einfach, das hört sich zwar jetzt an wie, ja, voll, voll spannend und so. Nee, das ist nicht spannend, das ist einfach nur schlecht erzählt.
Ja, darum auch so mit dann, was hat er jetzt mit Isana zu tun? Da fand ich schon so arg interessant, weil man hat ja schon gesehen, okay, gerade wird geredet im Hintergrund, wurde, glaube ich, nicht untertitelt, reden Isana und er gerade, dass man schon so ein bisschen als Zuschauer, ah, okay, anscheinend haben die was miteinander zu tun. Erfahren wir am Schluss, dass sie halt irgendwie für halt die KI was gearbeitet haben. Aber an Interaktion haben wir nichts mehr. War der jetzt irgendwie, sollte das aufgebaut werden, dass die was miteinander haben, beziehungsmäßig oder nicht? Was hat das überhaupt alles? Also, Isana wusste ich jetzt auch nicht, ihr Charakter auch nicht, was ihre Hintergrundgeschichte ist, außer dass sie halt irgendwie ihre Schwester, die im Knast war, beschützen will oder so? Keine Ahnung.
Ja, das ist auch so wild, diese beiden Schwestern, das ist alles so scheiße, auch mit diesem Kommunikationsgerät. So, du wirst schon wissen, wann du es anschaltest und ich werde das auch wissen und dann schalte ich es auch an. Und dann einfach total random, boah, wir haben es zum gleichen Zeitpunkt eingeschaltet, wir haben einfach die Connection so. Ihr habt, glaube ich, zwei Wörter miteinander geredet. Ich dachte, ihr hasst euch eigentlich und sie ist nur irgendwie. Also das Hirn füllt ja dann irgendwo die Blankspots und denkt sich ja, okay, Inanna will die nur aus dem Knast raus haben, um irgendwie den Familiennamen zu schützen oder sowas. Aber nein, nein, die verstehen sich voll gut. So, wär schön, wenn ihr mir das nicht erst in Folge 17 von 18 gezeigt hättet. Da wär ein bisschen Potenzial gewesen.
Ja, weil du gerade eben noch bei Georg warst, mit Rivale, wo die ja gegeneinander kämpfen, dann Phil dazukommt und dann Phil irgendwie sich auch so aus dem Fenster fallen lässt. Wieso war da auf einmal so eine komische, auffällige, hingebungsvolle Musik? Was war da in dieser Episode auf einmal, dass man da jetzt auf einmal so Musik nutzt? Ich so, what the fuck? Was ist das denn? Ganz
Vor allem ist
komisch.
es
Aus dem
ist auch
Nichts
total
so.
random. Da ist so ein Kampf zwischen zwei Leuten, die recht gleich auf sind, und du sagst, ich halte den auf, flüchte, ich opfer mein Leben jetzt. Herr Bruder, wenn du den festhältst, dann habt ihr gewonnen. Der kann nicht gegen zwei gleichzeitig kämpfen, vor allem nicht, wenn die zwei, die gerade kämpfen, sowieso gleich auf sind. Du könntest ihm ein Kleinkind nebendran stellen und der Kampf wäre für Jakob entschieden.
Ja, ich muss auch sagen, der Timeskip war halt ein bisschen komisch, dieser Einjahres-Timeskip, weil irgendwie der
Welcher?
Mond-Erde-Konflikt ist ja dann so echt auf der Strecke geblieben, weil das wäre noch so interessanterer Aspekt gewesen, fand ich.
Vor allem,
Aber das
ich
war
habe
ja
auch
dann auch
das.
weg.
Jetzt, wo wir irgendwie sowieso noch mal zurück zu Timeskips kommen, die waren alle komplett random. Also ganz ehrlich, zwischendrin haben wir, glaube ich, so zwei oder drei Timeskips gemacht, wo du gar nicht gerafft hast, dass ein Timeskip sein
Ja,
sollte.
wo du dachtest, okay, die haben sich ja getroffen oder wurden jetzt als Team zusammen gemacht, aber jetzt trainiert ihr, warte, ach so, die sind jetzt schon woanders hin vorher.
Nein, nein, Julian, das ist kein Plothole, das ist ein Timeskip. Hä?
Ja. Gut, der eine komische General fand ich ganz nice, als ich schon gesehen habe, dass er eine Schwertscheide hat, aber der wurde ja dann auch sofort getötet. Wo ich auch, das fand ich ganz geil, Dark Rise, wie sie ihm sofort einen Headshot gibt. Fand ich nice, hat mir gut gefallen, aber er hat halt auch nichts
Ey,
mit dem
von
Schwert gemacht.
hier diese andere, wie hieß sie, von dem Bösen. Ich
Also
habe hier
meinst du jetzt
gerade
die
den
Hackerin?
Charakter. Ja, genau. Ich habe hier gerade die Charakter offen. Sie heißt wohl scheinbar Windy. Fand ich auch irgendwie lustig. Sie ist da in Disguise unterwegs und zieht dann irgendwie ihre Disguise aus und du denkst dir, ah, okay, die habe ich bei den Bösen schon gesehen, aber das Disguisen war gerade voll unnötig auch.
Okay.
Und das macht sie, glaube ich, auch nie wieder oder so.
Ja, also
Das,
ihr Character
also.
Design am Schluss mit ihren glitzernden Haaren und so weiter finde ich auch ganz geil. Also es hat mir noch mal besser gefallen.
Ja, ihr Character Design ist gut. Und ich habe auch irgendwo am Anfang noch gedacht, boah, ich freue mich, wenn die Story dann irgendwo, wenn ihr Teil der Story dann irgendwo anfängt. Aber hat sie einfach nie gehabt. Ich glaube, die meisten Dialogszenen, die sie hat, gingen ums Essen.
Ja. Das ist halt dieses typische, okay, die Rebellen, die wollen ja eigentlich nur das Gute für den Mond. Das heißt, die schützen jetzt natürlich auch die Zivilisten. Schnarch. Was jeder irgendwie so kennt. Also, das war richtig. Und auch wieder, ach, müsst ihr es jetzt auch mal da reinbringen. Bin auch mal kurz wegen Timeskip, das ein Jahr, weil wir hatten ja neue Charaktere und sie haben es wirklich geschafft, in Episode 14 nochmal den schlimmsten Charakter einzuführen. Dieser komische Typ, der halt voll vernarrt in Rüss war. Holy shit. Der ist erst in Episode 14 eingeführt worden, hatte auch noch ein paar kurze Szenen, aber der ging mir so hart auf den Sack. Als wäre richtig scheiße. Als wäre richtig, richtig, richtig scheiße. Boah, ey. Keine Ahnung, was da wieder eingeritten hat, dass man sowas reinschreiben muss, ey.
Ich erinnere mich an den nicht mehr.
Ja, der hat die ganze Zeit einfach nur. Der halt so ein richtiger Risskon. Also der hat die ganze Zeit Riss, Riss, ah, jetzt kann ich dann mich gut stellen für Riss oder jetzt kann ich irgendwie helfen oder nein, ich kann sie nicht im Stich lassen. Boah, ging es mir auf den Sack.
Oh, warte, ich scroll hier noch durch die Charaktere. Osmar war lustig.
Ja,
Der ernste Typ aus
richtig.
dieser Freundesgruppe, wo ich mir gedacht habe, sein Leben muss richtig scheiße sein.
Ja, der wurde ja von Anfang an gemobbt, der Arme.
Vor allem, er beschwert sich, dass seine Freunde nie was ernst nehmen. Dann sind die literally in einem historischen Konflikt. Also der beeinflusst den Lauf der weiteren Geschichte, was die gerade machen. Und er ist trotzdem der Einzige, der das ernst nimmt. Und ich denke mir, boah Mann, ey, Bruder, du hast so viel besser verdient. Such dir andere Freunde.
Ja, und dann natürlich der große Reveal. Die KI ist in Wirklichkeit böse und ihr Ziel ist, weil sie nicht so viel Rechenleistung hat, jetzt einfach die Menschheit nochmal zu reduzieren, dass sie halt genug Rechenleistung für die Menschheit hat.
Das ist so dumm. Das ist so
Ich frage mich
dumm.
gerade, Lukas, glaubst du, OpenAI oder jetzt auch Google mit Gemini haben in ihren Rechenzentren auch so komische Typen mit religiösen Roben?
Boah, das wäre so witzig. Ich finde generell übrigens die KI. Jetzt muss ich ein bisschen vom Thema ablenken, aber die KIs, die wir im Moment haben, sind nicht vergleichbar mit irgendwelchen Science-Fiction-KIs. Aber es ist so lustig, dass das Framework in den Köpfen von den meisten Leuten so von diesen Science-Fiction-KIs ausgehen, dass irgendein Tech-Journalist meint, ja, OpenAI, ChatGPT ist sentient und wir sind verliebt. Und andere Leute irgendwie sagen, boah, die KI hat mir gesagt, ich muss das und das jetzt machen, deswegen habe ich das jetzt gemacht. Warum sitze ich jetzt hier vor Gericht? Es ist so dumm. Es ist so dumm. Die Leute sind alle so durchgeknallt.
Ja, und dann auch
Ach.
irgendwelche komischen Erklärungen. Du hast es schon gesagt, der Hack von Serpentia plus dann, wie die Selbstzerstörungssequenz ausgelöst wurde, ist ja keine gute Erklärung. Also, das ist irgendwie mega dumm erklärt worden. Und dann auch noch die komischen
Also wie
Schmetterlinge,
alles.
die am Schluss noch gesagt wurden, das sind auch irgendwelche komischen Seeds. Wir haben 8 Seeds, wo, glaube ich, nur sogar 6 genannt wurden oder so. Und die sind alle irgendwie,
Ja.
boah, das ist alles irgendwie dämlich. Das ist alles dumm. Plus dann das Ende. Nee, geh nicht noch mal zum zweiten Mal zum Scheißgrab, den das keinen interessiert, und dann die Freundschaftsanfrage von Phil. Und als das dann war, alles sind im Mond glücklich, und dann sieht man halt Rüss, wie sie auf der zerstörten Erde unten ist, die einzige, die irgendwas versucht hat zu leisten und nur das Unglück hatte, dass jetzt halt auf einmal das anders auch funktioniert hat. Richtiger Bullshit. Also, das fand ich, also, sie hat mir am meisten leid getan, bester Charakter, zwar auch dann. Sag ich mal, der auch die negativsten Emotionen so gehabt hat, aber darum hat sie für mich noch einigermaßen funktioniert. Danach war, glaube ich, Salamandra, weil sie ist echt ganz cool gewesen. Also, gerade auch als hier, George, das ist, glaube ich, auch best, das ist die beste Line von George, als er sagt, hier, ich mag starke Frauen. Und dann sagt sie, schmeichel mir nicht, Boje. Macht so ein cooles Herz-POV mit ihren Armen in die Kamera. Ja, aber der Rest ist echt so.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, sie ist halt wirklich auch, sie wird halt erst im letzten Drittel der Serie eingeführt. Also so richtig. Vorher hatte sie auch schon so zwei, drei Lines. Und man denkt sich, hä, das ist der erste Charakter, der normal ist und der mehr als zwei Sätze gesprochen hat. Ich meine, es gibt noch so ein paar andere Charaktere. Ja, die Eltern von Jacob sind wahrscheinlich normal.
Alter, also die Mutter, die fand ich super, wie die betrunken so, was, die hat's immer noch nicht gemacht? Mega.
Genau, also ich mochte die Eltern auch. Ich fand's ganz schön scheiße, dass die direkt gefritscht
ja,
wurden.
Ja, aber echt.
Und ich find's, jetzt wo wir drüber reden, ey, ich find's noch schlimmer, dass der seinen Pokémon Go-Kumpel irgendwie immer in seinem Kopf hat und denkt, boah, fuck, die Terroristen haben meinen Pokémon-Go-Kumpel umgebracht. Aber die haben auch deine scheiß Eltern umgebracht. Was ist los mit dir, Junge?
Ja.
Ey, lass uns aufhören, darüber zu reden. Ich rede nicht nur auf. Ich habe gerade das Gefühl, ich will es auf mal nochmal einen Punkt runtersetzen.
Ja, also für mich, das Setting und das, was zumindest bei Rule of Cool war, hat für mich funktioniert. Das hat so ein bisschen mich unterhalten, als auch, glaube ich, für die Zukunft irgendwann mal inspiriert. Also ich habe mir danach so ein bisschen gedacht, oh, ich hätte jetzt Bock, irgendwie so vielleicht so ein Umhang-Physiksystem für irgendeinen so einen Charakter zu erstellen. Aber ja, das war so mindestens das Coole. Also wenn man ein bisschen Action haben will, der Rest ist halt echt einfach nur ausschalten. Also warten, bis die nächste coole Action-Sequenz mit Salamandra kommt oder so. Und der Rest ist halt echt ein bisschen Bullshit.
Ja. Also, empfehlen kann man das wirklich nicht. Ich finde, oh, ich weiß nicht, ich will eigentlich immer positiv sein und sagen, ich finde es cool, dass wir es trotzdem geschaut haben, weil jetzt haben wir da so ein bisschen nochmal eine Lücke geschlossen, keine Ahnung. Aber eigentlich, nee, es ist nicht cool. Eigentlich hätte ich da nach 3, 4 Folgen sagen müssen, Julian, lass uns irgendwas anderes schauen. Lass uns irgendwas noch raussuchen, was Spaß macht. Lass uns das schauen. Lass uns noch mal Japan singt gucken.
Das Einzige, für was es am Schluss gut war, ich habe es mir in meine Inspirationsnotizliste gemacht für halt Action mit Kapuzenumhängen, ein paar kleine Szenen, wie zum Beispiel auch Low Gravity, wo so ein drehenden Magazin nachgeladen wurde, als auch aber die Casual Outfits der Charaktere, die ich cool fand.
Aber um ehrlich zu sein, jetzt wo ich hier die Character Portraits noch mal vor mir habe, die Uniformen von denen sehen eigentlich auch voll scheiße aus.
Das meine ich, also das ist auch nicht die ich habe ja gesagt, es gibt diese eine Riss-Uniform.
Nee, schon klar.
Ich weiß, die finde ich super. Meinst. Also die gefällt mir gut. Und so, ja, das funktioniert eher nur mit den Kapuzenumhängen.
Bob Skylum.
Das ist doch scheiße. Wie so ein Bob. Wegen Jacob, ich weiß, aber ist trotzdem scheiße. Bob Skylum.
Lass uns aufhören. Lass uns für heute Schluss machen. Ja. Ich glaube, wir haben genug gelitten.
Richtig. Schaut euch The Medalist an. Also,
genau, ich wollte gerade sagen, lass uns festhalten, Medalist anschauen, Moonrise nicht anschauen. Vielleicht, nee, nicht. Doch, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass man sich das angucken kann, wenn man irgendwie einen Kasten Bier mit den Jungs wegmacht oder so. Obwohl, nee, dafür ist es auch eine zu dumme Art. Nee, es ist nicht lustig genug dafür. Es ist einfach nur dumm. Es macht einfach keinen Spaß.
Ja, höchstens im Hintergrund laufen lassen. Und wenn Action kommt, kann man sich die Action angucken. Und dann einfach wieder im Hintergrund laufen lassen.
Naja, gut. Aber damit verabschieden wir uns schon für heute. War eine etwas kürzere Folge. Wir waren ein bisschen all over the place, was Moonrise angeht. Aber to be fair, die Story von Moonrise auch.
Ja. Das haben wir metamäßig so gemacht. War geplant.
Genau, war alles geplant. Geplantes Chaos. Und geplantes Chaos hört ihr auch nächstes Mal wieder mit uns. Ich verabschiede mich bis dahin. Ich bin der Lukas oder der Tetz. Und unter der Tetz findet ihr mich auch auf MyAnimeList und Twitter. Bis zum nächsten Mal.
Ich war der Julian. Mich findet man unter Lukol, LUKEOHL auf MyAnimeList, Twitter und Blue Sky. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nonon Biori Nonstop. Bacano, Aria Denimation, Monogatari, Asabage und Gisu, Offen Monster Season, One Outs, Karano, Kyokai, Mirai, Fukuin, Initial D, Shiki, Shinsekai Yori, Shoujo, Kagegi, Revis, Starlight Movie und Today's Menu für die Emir Family.